War das der Oliver Neuville-Moment? Bei dieser EM, Niklas Füllkrug köpft das deutsche Team zu einem 1:1 gegen die Schweiz. Und damit steht fest, Deutschland beendet die Gruppenphase als Gruppensieger. Wir wollen dieses Spiel besprechen und zumindest auch kurz blicken auf Schottland gegen Ungarn. Jetzt mit Caroline Kipper und Martin Rafit hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Goal! Goal! Jsme majstři Evropy na rok 76.
Alles zur EM der Männer.
Ja, da habe ich doch glatt den Panenka-Torjubel eingespielt von 76. Ganz so schlimm ist es nicht, aber hey, damals immerhin Finale erreicht. Also, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer hört ihr wahrscheinlich auch die Rasenmäher im Hintergrund. Ich sitze gerade wieder hier im Frankfurter Stadion nach Abpfiff des Spiels und pünktlich mit der Rasenfunkaufzeichnung sind auch die vier Rasenmäher-Menschen erschienen und werden jetzt den kompletten Platz mähen. Erfahrungsgemäß dauert das jetzt die komplette Sendung über. Also ich entschuldige mich für die Akustik, aber näher am Rasenfunk waren wir selten. Schön, dass ihr hier seid. Über den Rasen werden wir vielleicht auch sprechen müssen, ihr in Frankfurt. Aber erstmal freue ich mich, dass Caro Kipper hier ist. Hallo Caro.
Hallo Max und hallo Martin.
Ja, eben. Hallo Martin, servus.
Ich sagte erstens hallo, hallo, also hallo nochmal, so dass man es auch hört. Und zweitens habe ich gesagt, ich habe gerade off-Kamera schon den Rasenmäher-Funk-Gag gemacht. Nicht, dass ihn jemand vermisst. Ja. Der ist hiermit nochmal erwähnt, zumindest.
Das ist schön, dass dir dieser laue Gag so wichtig war, ihn nochmal hier zu wiederholen.
Kennst du nicht so Momente, wo du einen Podcast hörst und dir denkst, da lag jetzt so ein offensichtlicher Gag in der Luft, wieso wurde der jetzt nicht gemacht?
Ja, das stimmt. Ich habe das sogar schon im eigenen Podcast erlebt und habe den Witz dann nicht gemacht, weil ich die Gäste nicht unterbrechen wollte und musste mir dann bei YouTube und dem Forum anhören, Mensch, da hast du aber einen liegen lassen. Ich habe ihn bewusst liegen lassen.
Das hab ich dir jetzt erspart, diese Vorwürfe.
Das ist schön. Das Schöne ist ja, die Leute trauen einem die Größe, dass man Gag auch mal liegen lässt, einen schlechten Gag, die trauen sie einem gar nicht mehr zu, noch so viel Folgen.
Bei mir zu Recht.
Bei mir ebenso. Also gut, aber wir lenken doch nur ab von diesem 1:1 gegen die Schweiz. Ich lese mal kurz den Spielfilm vor und dann werden wir drüber diskutieren. Es startet vermeintlich gut. In der 17. Minute spielt Wirtz einen Doppelpass mit Mittelstädt. Der flankt flach nach innen, wo Aebischer vor Musiala aufpasst. Der Ball wird geklärt, landet bei Andricht, der aus großer Distanz aufs Tor schießt und an Sommer vorbei ins kurze Eck trifft. Es gibt viele Proteste der Schweiz. Der Grund dafür ist ein vermeintliches Foulspiel von Jamal Musiala an Aebischer. Er trifft ihn am Fuß und deshalb entscheidet der Schiedsrichter, nachdem er es sich auf dem Bildschirm anguckt, auf nicht Tor, sondern es gibt einen Freistoß und Jan Sommer wird sich freuen darüber, denn das sah doch ziemlich nach einem Torhüterfehler aus. Umso schöner war es dann für die Schweiz, dass in der 28. Minute auf der anderen Seite des Spielfelds ein Tor fällt. Xhaka verteidigt super nach vorne gegen Musiala, leitet so einen Angriff ein. Er legt auf Ndoye, der nimmt Aebischer mit, von dem der Ball zu Freuler kommt. Freuler flankt auf Ndoye und der erzielt das 1:0 und Deutschland liegt damit erstmals bei diesem Turnier zurück. Kurz darauf schießt Ndoye noch knapp am Tor vorbei, gewann vorher das Laufduell mit Rüdiger, hat dann Glück, nicht gelb-rot zu sehen, weil er Maxi Mittelstädt an den Hacken erwischt, fast auf Höhe der Mittellinie, aber wurde einfach nur faul gepfiffen. In der zweiten Hälfte scheitert Musiala nach schönem Pass von Wirtz an Sommer und Gündogan vergibt den Nachschuss. Groß schießt deutlich am Tor vorbei und schon in der 55. Minute spielt die Schweiz auf Zeit. Schlotterbeck und Raum kommen für Tah und Mittelstädt, später noch Bayer, Sané und Füllkrug für Andrich, Musiala und Wirtz. Also sprich, das deutsche Spiel, es verändert sich komplett. Nach einem langen Ball rückt Schlotterbeck in der 84. Minute aus der Kette und rutscht aus. Vargas ist durch und trifft zum 2:0, aber er stand im Abseits, deswegen zählt auch dieser Treffer nicht. Kurz darauf köpft Havertz auf die Oberkante der Latte. Neuer pariert super gegen Xhaka zur Ecke und in der 92. Minute ist es dann soweit. Gündogan legt den Ball raus zu Raum, der flankt auf Füllkrug und der erzielt per Kopf das 1:0, Antonio Rüdiger, der mit vorne im Strafraum war, generell war eigentlich alles mit im Strafraum, es wundert mich, dass die Rasenmäher-Menschen nicht auch damals schon im Strafraum waren. Rüdiger bekommt beim Jubeln einen Krampf und das ist dann vielleicht Sinnbild für dieses Spiel, denn ein bisschen krampfig war es, aber am Ende dann doch mit einem jubelnden Schlussmoment. Caro, bevor wir in die taktischen Feinheiten einsteigen, und das müssen wir heute machen, den Auftrag haben wir bekommen von Toni Kroos, erkläre ich gleich. Was sind denn so deine ersten Gedanken nach diesem Spiel? Ist es ein verdienter Punkt für Deutschland gewesen.
Ich würde sagen, so sieht ein Spiel aus, wenn der Gegner nutzt, dass Deutschland hochsteht. Ja, die Schweizer haben natürlich, Moment, du wolltest einen allgemeinen Überblick, aber ich lege hier schon total los mit der Taktik, fällt mir gerade auf. Aber ja gut, die Schweizer, das ist ein Team, die haben sehr kompaktes Zentrum mit Chaka und Freuler, die in den defensiven Tacklings im Turnier bisher fantastisch waren. Die Schweiz ist auch ein sehr anpassungsfähiges Team, da gibt's auch nicht so viele im Turnier. Das war klar, es wird ein Spiel gegen den stärksten Gruppengegner. Man kann sich auch alles schönreden und das ist nicht nur schönreden, sondern da steckt auch viel Wahres drin, dass es natürlich auch interessant ist zu sehen, wie entwickelt sich die deutsche Mannschaft, wie spielen sie, wenn sie mal zurückliegen, und das ist jetzt mit diesem Spiel auch erledigt. In einem Turnier war ja auch schon so gegen die Niederlande. Ja, und natürlich ein sehr glückliches Ende. Die Wechsel haben gezogen bei Deutschland. Also sowohl David Raum als auch Niklas Füllkrug, beide beteiligt am Tor. Und dann doch Gruppensieger. Ob das jetzt turnierbaumtechnisch so das Beste ist, dass man Gruppensieger geworden ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, Gruppensieger sieht doch gut aus.
Man ist jetzt im spanischen Turnierzweig. Aber wer weiß schon, wie das alles wird. Das sind ja eh Details. Martin, was sind deine ersten Gedanken zu diesem Spiel? Ich glaube, wir werden heute viel über die Frage sprechen müssen, war es denn ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel? Denn ich habe jetzt nur wenige Stimmen in der Mixzone gehört. Pressekonferenz habe ich mir diesmal gespart, kann ja eh keine Frage stellen. Und bisher hatte ich nur das Vergnügen, David Raum zuhören zu dürfen und habe eben das mitbekommen, was man in der TV-Übertragung noch sehen konnte. Und da war sehr viel Zufriedenheit zu hören bei den Spielern. Wie zufrieden bist du denn mit diesem Spiel?
Ja, groß. Vor allem hat sich sehr zufrieden gegeben, was ich ganz angenehm fand. Ich roll's mal von der Seite auf. In dem Moment, dass es 1-0 gefallen ist, habe ich mir gedacht, naja, da gehen jetzt gleich die Alarmglocken an und die Kritik geht gleich los. Kannst du jetzt gleich die Uhr nachstellen? Und ich glaube, es hat ungefähr 2 Minuten gedauert, bis Hitzesberger dann meinte in der Übertragung, ja, aber heute ist viel weniger Bewegung drin und wir haben keine Tiefe und keine Zwischenraumbesetzung und kein Passspiel und kein, so. Hat 2 Minuten gedauert, bis dann alles schlecht war. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade schon im Chat unserer Spielverlagerung Next Generation, kleine Werbetafel, hatte ich gerade schon vom Game State Bias gesprochen, sprich, wenn du hinten liegst, dass du dann auf einmal alles negativ bewertest, wenn du vorne liegst, dass du auf einmal alles positiv bewertest, und ich würde sagen, man könnte vielleicht argumentieren, dass das heute ein besseres Spiel war als das gegen Schottland, wenn man ehrlich ist. So. Also ich glaube, es war ein relativ normal gutes Spiel. Wir haben gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr gut eingestellt war auf das, was die deutsche Mannschaft macht, hat die deutsche Mannschaft ist mit 18-4 Schüssen rausgegangen, mit 2-0,6 Expected Goals oder sowas. Man kann argumentieren, dass bis zu 3 Tore geklaut worden vom Schiri. Also man sollte es, glaube ich, nicht überdramatisieren. Aber es gab schon auch Phasen und bestimmte Situationen, die nicht gut aussahen.
Ja, vor allem, weil man ja vielleicht die Argumentation fahren könnte, naja, das war jetzt der erste Gegner, der sich wirklich auf das deutsche Spiel eingestellt hat und ihm viele Dinge weggenommen hat, die eigentlich gut funktionieren. Und damit können wir ja dann in die Detailanalyse starten. Toni Kroos hat uns den Arbeitsauftrag gegeben, Martin. Er hat gesagt, wer genau hingeschaut hat, der wird gesehen haben, dass wir taktisch einiges verändert haben. Und ich muss sagen, mich hat das in helle Aufregung versetzt, denn ich habe so viele Unterschiede nicht erkannt. Ich habe in meine Notizen geguckt, dachte mir, jetzt bin ich völlig aufgeschmissen. Gut, dass ich Martin und Caro habe. Also, was hat denn Deutschland verändert?
Fünferkette gespielt.
Ja, gut, das hat er auch gesehen.
Naja, das war's. das hat er doch gemeint. Naja, Andrich hatte gegen den Ball dann, interessanterweise, ich glaube in den ersten ein oder zwei, ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, so die ersten 2 Szenen war es noch nicht, aber dann war Andrich hinten zwischen den beiden Innenverteidigern, damit die Außenverteidiger weiter nach vorne gehen können, und man hat wohl Schweiz so erwartet, wie man es dann auch gesehen hat, so ein bisschen wie das zum Beispiel Mexiko schon gespielt hat gegen Deutschland, super breit, die beiden Zehner dann auch sehr weit außen, so dass in dem Moment, wo du Außenverteidiger auf Außenverteidiger verteidigst, das hatten wir jetzt jedes Spiel schon das Thema, Schottland hat gar nicht drauf zu reagieren gewusst. Ungarn ist immer in die Räume reingelaufen, wo wir noch mitlaufen konnten und durchschieben konnten. Und jetzt hatten wir eine Situation, wo sie schon sehr, sehr breit dahinter standen. Das heißt, Tah und Rüdiger hätten sehr, sehr breit verteidigen müssen und es hätte dann letzten Endes hinten wahrscheinlich auch einer gefehlt. Also die beiden wären dann 2-3 gewesen in letzter Linie und darauf hat Nagelsmann schon mal mit Voraussicht reagiert und es war offenbar bereits vorbereitet, dass dann Andrich in diesem Fall in die letzte Linie mit reinrutscht und man so ein 5-3-2 spielt oder es, man könnte es fast ein 5-1-4 nennen, ne? weil Musiala und Wirtz natürlich keine richtigen Achter sind und Havertz, Gündogan schon vorne geblieben sind und dann hatte man so, da war man schon ziemlich breit aufgestellt im Zentrum, hatte dort aber auch, also da hatte die Schweiz aber auch relativ wenig Besetzung, deswegen war das durchaus durchaus angemessen und hat unterm Strich eigentlich auch gut funktioniert. Also das war hier und da unangenehm zu verteidigen, aber das Tor entstand dann auch aus einem Ballverlust und ich glaube eigentlich aus dem Spielaufbau heraus hat die Schweiz da Chancen gehabt, vielleicht so eine oder zwei, auf jeden Fall nicht viel. Also
bei den
das
langen
war eine Maßnahme.
Gab es mal so einzelne Chancen, also langer Ball, Rüdiger gegen Ndoye zum Beispiel direkt nach dem Tor, das war aus dem Spielaufbau.
Ja, stimmt, genau. Ja, aber insgesamt ziemlich wenig, wie gesagt, Schweiz dann am Ende 4 Schüsse. Hat gut funktioniert, obwohl es auf den ersten Blick sieht es ein bisschen wild aus, wenn man sagt, man spielt eine Fünferkette und davor ist das Mittelfeld Wirtz oder Musiala, Kroos, Wirtz. So, das wirkt erstmal nicht wie das Abräumer-Mittelfeld, was man für ein geiles, stabiles 5-3-2 braucht. Aber es ging eben auch mehr darum, nach vorne zu verteidigen und diese Räume vor der Abwehr, die dann nicht so doll kontrolliert waren, hat die Schweiz auch nicht so anvisiert.
Ja, widersprecht mir da gerne, aber in den vergangenen beiden Spielen habe ich es eher gesehen, wenn sich einer zurückfallen lässt, dann war das Kroos und auch nicht zwischen die Innenverteidiger, sondern eher so links von Tah und Rüdiger, dass Tah und Rüdiger nicht getrennt werden, was auch seine Vorteile hatte. Und ich glaube, was auch eine Veränderung war, eine taktische, dass die Wechsel anders waren. Es waren jetzt keine so sentimentalen Wechsel, wir wechseln die Stuttgarter in Stuttgart ein und Thomas Müller in München, sondern es war okay, das Zentrum ist dicht, wir müssen mehr über die Seiten kommen, dann bringen wir erst David Raum und dann bringen wir jemanden mit mehr Kopfballstärke, Niklas Füllkrug.
Okay, das stimmt natürlich. Auf die Schlussphase würde ich dann auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Aber lasst uns mal noch bei dem bleiben, bei der ersten Hälfte, wo man letztlich sagen kann, okay, also wir haben jetzt quasi eine Veränderung gegen den Ball, aber habt ihr denn, Caro, du darfst gerne mal beginnen, hast du denn auch mit dem Ball was anderes gesehen? Oder muss man sagen, der Unterschied zu den bisherigen Spielen waren zwei Faktoren, die sich vielleicht auch gegenseitig bedingen. Das eine, die Schweiz war sehr gut darin, nah an Musiala und Wirtz dran zu sein, auch an Gündogan. Also die konnten ganz selten aufdrehen. Die haben sehr gut aus der letzten Kette nach vorne geschoben, dann, wenn die den Ball bekommen haben. Und das zweite war, und vielleicht hängt es eben damit auch zusammen, die Präzision war nicht da. Also von Beginn an war hier Sand im Getriebe oder der Rasen zu seifig oder was auch immer, aber definitiv in so temporeiche Ballstaffetten ist Deutschland eigentlich zu keiner Phase des Spiels reingekommen.
Ja, da hast du ja schon viele wichtige Punkte angesprochen und ich glaube, im deutschen Spiel ist es gerade das so, dieses schnelle Kurzpassspiel gefehlt hat, was wirklich am Rasen liegen kann. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gespielt auf dem Rasen. Und das Spiel phasenweise so ein bisschen wieder ins Behäbigere gefallen ist. Aber für mich ist der ausschlaggebende Punkt daran, wie die Partie gelaufen ist, dass die Schweiz eben mannorientiert verteidigt hat, was wir bisher noch gar nicht gesehen haben gegen Deutschland. Das war immer extrem gut zu sehen bei Ivica, der war immer bei Kimmich, der war dem immer auf den Fersen und Ndoye, der Torschütze zum 1-0, der war immer bei Rüdiger und Ndoye und Rieder waren so auch zusammen bei Rieder, bei Kroos und Rüdiger und sehr aggressiv und Xhaka, also das weiß ja jeder, der hat nicht nur da Stärken und hat sowieso ein fantastisches Spiel gemacht und war auch ein großer, großer Faktor im Spiel. Aber der hat alleine Havertz und Gündogan wirklich sehr, sehr diszipliniert verteidigt. Und ich glaube, diszipliniert ist auch so ein Punkt beim Schweizer Spiel gewesen. Also für mich ist das einfach der ausschlaggebende Faktor, dass die Schweiz mannorientiert gespielt hat. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum weniger Platz da ist und einfach von Toni Kroos Passwege einfach zu sind, weil der Platz nicht da ist, der in den letzten beiden Spielen mehr da war.
Ja, also ich glaube, das kann man nochmal in zwei Sachen aufdrieseln. Einmal, dass die Schweiz in bestimmten Phasen sehr aggressives Angriffspressing gespielt hat, komplett 1-gegen-1 und dann hinten auch gesehen hat, gar keine Absicherung mehr da, sondern wirklich 1-gegen-1 auf dem ganzen Platz, was eben sehr, sehr unangenehm zu spielen ist. Wir haben ein bisschen eine ähnliche Spielanlage wie Leverkusen hier und da und wir haben es, das war ein bisschen ein Euroleague-Final-Flashback, wo Atalanta das eben auch gegen Leverkusen extrem erfolgreich gemacht hat. So dolle haben wir uns davon zum Glück nicht den Schneid abkaufen lassen, haben jetzt auch nicht außer ein paar Situationen, aber da ist dann nichts draus geworden, dann irgendwie gegen dieses Angriffspressing allzu übel den Ball verloren. Der Ballverlust zum 1-0 war dann in einer bisschen tieferen Szene zumindest. Und bei dem, das müsste ich eigentlich noch, wer hat den Ball gegen Musiala gewonnen? War das Scher?
Nee, weißt das war Schaka.
Wisst ihr das?
Also vor dem 1-0
das war Schaka, okay.
Ja, genau. Hat da vorne verteidigt.
Ja. Hat er davor auch schon einen sehr schönen Ballverlust gegen Groß, Ballgewinn gegen Groß, wo ich auch finde, dass das eher kein Foul war. Dass dann im tieferen Verteidigen eben extrem gut rausgerückt wurde von der Schweiz gerade. Da haben wir bei Schottland haben wir gesagt, ja, die sind nicht rausgerückt und dann waren einfach Wirtz und Musiala haben Räume gefunden. Dann haben wir gegen Ungarn gesagt, ja, okay, die sind rausgerückt, aber dann waren hinten Lücken, in die Havertz super reingegangen ist, wo wir dann lange Bälle spielen konnten. Und in dem Fall war dann Akanji Havertz an den Hacken und deswegen konnte die Schweiz ist nicht so schnell mit der letzten Linie zurückgefallen, da ist der Zwischenlinienraum nicht so groß geworden, Havertz hatte nicht so viel Raum, wurde ein bisschen besser beackert, gab dann auch ein paar Szenen zumindest, wo dieser lange Ball auf Havertz wieder kam, aber insgesamt hat die Schweiz ja schon sehr, sehr gut die Räume zugemacht und immer im richtigen Moment sehr aggressiv zugepackt, wenn es nach vorne ging. Allerdings würde ich sagen, vor allem im Zentrum und auf den Flügeln hatten sie doch Schwächen, vor allem wenn es dann ins Abwehrdrittel ging. Sie haben auf den Flügeln wirklich sehr, sehr passiv verteidigt teilweise, weil sie auch immer wieder in der Mitte weit nach vorne geschoben sind und sich dann erstmal wieder, wenn man dann auf den Flügel gekommen ist, sich ein bisschen organisieren mussten und zurückfallen mussten, Strafraum schließen mussten mit vielen Spielern. Und ich glaube, das war dann eine Schwäche, die Schweiz wahrscheinlich auch ein Stück weit bewusst hergegeben hat, was Deutschland dann relativ lange nicht gut nutzen konnte. Das war wirklich, also ich habe mich auch gewundert, dass Füllkrug erst zu spät kam, weil ich eigentlich dachte, mit der Art und Weise, wie die Schweiz den Strafraum verteidigt, mit so viel Raum es war immer eigentlich entweder die Flanke für den Außenverteidiger von Deutschland offen oder dann nach einem Rückpass für Groß, Andrich oder einen Innenverteidiger. Also entweder aus dem Halbfeld oder von der Flanke konnte man eigentlich immer eine Flanke bringen und die flogen dann meistens irgendwie Richtung zweiter Pfosten. Da haben wir dann letztes Spiel auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, hat, glaube ich, jemand in den Kommentaren auch nochmal gut angesprochen, dass da nicht so viel Präsenz da ist und genau so ist dann letzten Endes auch das Tor gefallen, ganz am Ende. Das war sicherlich auch noch so ein bisschen eine Schwäche, die die Schweiz dann vielleicht auch ein Stück weit bewusst zugelassen hat, dass man Deutschland eigentlich eine Spielweise aufzwingt in dem Moment, wofür sie noch nicht so gut aufgestellt sind.
Vor allem, weil man dabei ja einen Spieler offen gelassen hat. Zumindest meiner Meinung nach war das bewusst, nämlich Maxi Mittelstädt. Kimmich, du hast es ja beschrieben, Caro, der war immer zugestellt. Diese Verlagerung Groß auf Kimmich, so fällt das 1-0 gegen Schottland, haben wir kein einziges Mal gesehen. Gegen Schottland hat er ja vor dem 1-0 direkt in der 7. Minute den identischen Pass gespielt. Es hat bloß nicht zum Tor geführt. Aber Maximilian Mittelstädt, der hatte immer wieder Platz und hat aber dann daraus wenig gemacht. Also er tendiert dann zur flachen Flanke, manchmal spielt er sie früh, manchmal geht er noch in die Grundlinie. Aber so oder so, es war dann gut zu verteidigen, weil ja auch die Schweiz im Strafraum sehr gut organisiert war und da ja auch mit fantastischen Spielern, das muss man ja auch dazu sagen. Aber das war was mir aufgefallen ist, dass diese Verlagerungen auf rechts gar keine Rolle gespielt haben und auf links hat sie Toni Kroos zweimal gespielt. Und dann wurde es aber immer seltener und man konnte auch insgesamt sehen, ich weiß nicht, Caro, ob ich da jetzt dann zu kritisch bin, Aber also Maximilian Mittelstädt, würde ich sagen, ist einer der Spieler, der heute nicht an sein Leistungsmaximum rangekommen ist.
Ich möchte da kein Urteil abgeben, aber ich gehe da auf jeden Fall mit, dass wir ihn sehr, sehr viel gesehen haben in der ersten Halbzeit, dadurch, dass das die einzige Lösung war, Richtung Strafraum zu kommen, eben über Mittelstädt zu spielen. Aber ich gehe nicht ganz mit, dass das nicht immer angekommen ist, weil es gab ja auch ein aberkanntes Tor, was man jetzt auch nicht aberkennen muss. Also es waren eben so zwei Kann-Entscheidungen gegen Deutschland. Das aberkannte Tor von Andrich, da kam nämlich von Mittelstädt die flache Hereingabe rein. Gut, es wird dann, wobei, es wird dann halt eben, ja, die hat auch eigentlich kein Spieler gefunden, weil es ja dann durch Ebischer zu Andrich katapultiert wurde. Und das war ja auch der Punkt, weswegen das Tor aberkannt wurde. Okay, ich nehm's zurück. Ich habe mich da bloß erinnert, dass da was, gefährliches.
Es gab schon immer diese Hereingaben und einmal war es auch eine, die so durchrutscht durch den Rückraum und da kommt dann einfach keiner ran und einmal kam Gündogan ran und hat aber ganz weit drüber geschossen. Also es gab schon Aktionen, aber ich fand es halt bemerkenswert zu sehen, dass das möglich war und gerade diese Passivität auf den Flügeln der Schweiz, die wurde dadurch dann nicht bestraft und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt dann das Tor in der 92. da reinrechnen würde, weil da waren halt auch einfach alle Spieler im Strafraum. Also das war dann eben auch eine besondere Situation, würde ich jetzt mal sagen. Aber was sagt uns das denn, Martin, dass die Schweiz ja eigentlich keine verrückten Dinge tun musste, um Deutschland schon viel wegzunehmen? Also ich sehe schon, du siehst das Spiel relativ positiv, hast ja schon mit Statistiken argumentiert, mit Schiedsrichterentscheidungen argumentiert, die sollten wir dann vielleicht nochmal kurz aufdröseln auch gleich. Aber kann man da nicht auch sehr kritisch drauf schauen, dass das jetzt im Grunde, es war der schwerste Gegner in dieser Gruppe und gegen den hatte man dann schon richtig letztlich auch Glück, mit dem Unentschieden rauszugehen?
Ja, würde ich nicht sagen, dass das Glück ist. Ich finde es ja dann über die gesamte Spielzeit betrachtet eigentlich eher Pech, dass man es nicht gewinnt. Also, dass direkt der erste gefährliche Angriff vom Gegner direkt perfekt ausgespielt wird und sofort ein Tor ist, das ist ja jetzt auch nicht beliebig replizierbar für die Schweiz, sonst hätten sie noch ein paar mehr Tore gemacht. Und dann viel mehr hatten sie nicht anzubieten, halt noch der eine Angriff direkt danach. Und
Und das Abseitstor halt noch, wo man sagen muss, wenn Vargas da... Also man kann da auch nicht im Abseits stehen, um das jetzt mal so zu sagen, und dann fällt dieses Tor trotzdem. Also
ja, das stimmt. Aber insgesamt quantitativ ist dann letzten Endes nicht viel rausgekommen von der Schweiz. Also sie haben es unangenehm gemacht, aber sie haben es nicht so unangenehm gemacht, dass sie wirklich, dass sie dann wirklich viele gefährliche Situationen irgendwie dadurch kreieren konnten. Und sie haben es gut verteidigt, aber sie haben es nicht gut genug verteidigt, um dann keine Chancen zuzulassen, sondern es waren schon genug Chancen dann für mehrere Tore, plus die Elfmeter-Szenen meiner Meinung nach. Also können wir ja mal kurz besprechen. Ja. Für mich ist, ich glaube, ich habe mich im Laufe des Abends schon ein bisschen hin und her echauffiert darüber. Ich glaube, so ganz generell, im Sinne des Spiels muss man, finde ich, sollte man in erster Linie mal gucken, so, wird da bei einem Foul, wird der Gegner oder wird derjenige mit Ball, wird der umgehauen oder nicht, so? Oder ist es, also wenn jemand erstmal umgehauen wird, Punkt, ist es mir egal, wie dolle er umgehauen wird. Und wenn jemand nicht umgehauen wird, sondern nur ein bisschen touchiert, dann wurde er nicht umgehauen. Dann können wir drüber reden, ob dass er touchiert wurde, ihn so viel beeinflusst hat, ob blablabla, so. Aber für mich sind die drei Szenen, ich finde, Havertz wird einfach umgehauen, ohne Chance auf den Ball. So, der Ball rollt weg. Das ist für mich das einzige Argument dafür, das nicht zu pfeifen. Aber es ist trotzdem für mich eigentlich ein klares Foul, weil Er wird halt umgehauen, Punkt, so. Bayer hat eine Riesenchance. Das ist im Grunde eine Notbremse, so. Also er hängt sich an ihn dran. Bayer geht zu Boden. Warum geht er zu Boden? Weil sich der Verteidiger an ihn dranhängt. So, das ist für mich auch nicht diskutierbar, so. Also das ist für mich noch klarer ein Elfer. Und, das Ding von Musiala, das kann man vielleicht technisch als Foul pfeifen, weil er dann noch irgendwie in den Körper reingeht. Allerdings passiert das, wo der Ball schon weg ist, wo kein Ball mehr im Spiel ist. So, und der Spieler ist ja vorher schon in der Bewegung zum Boden, also der geht ja auch nicht wegen Musiala runter, sondern der klärt den Ball, ist dann mit dem Körperschwerpunkt schon ganz am Boden und ja, weil Musiala dann ihn noch touchiert, rollt er noch ein bisschen herum, so, das ist in bestimmten Situationen kann man das vielleicht als Foul geben, ist aber eigentlich eine völlig irrelevante Berührung, so. Deswegen meines Erachtens wären es 2 Elfmeter und ein Tor. So sehe ich die Szene.
Und da fehlt sogar noch die Szene, wo ich glaube auch Kai Havertz tief geschickt wird. Das war langer Ball auf Niklas Füllkrug, der deutet ihn auch vorher schon an. Raum spielt den Ball, Füllkrug verlängert per Kopf und Havertz wird eigentlich an der Schulter gehalten. Wenn er fällt, hätte das wahrscheinlich auch einen Strafstoß geben können. Caro, gehst du denn bei der Bewertung dieser Szenen so mit? Also jetzt sind wir ja schon bei 3 Strafstößen plus ein Tor. Meine Güte, Deutschland wurde beraubt.
Ja, eigentlich rede ich ungern über Schiedsrichterentscheidungen, obwohl ich schon meine, dass ich da auch ein Gefühl für habe. Und bei dem Klammern, das haben wir ja wirklich in vielen Zeitlupen gesehen, da dachte ich auch, ja, natürlich gibt das einen Elfmeter. Aber dann kam der Schiedsrichterexperte der ARD rein und meinte auch, ja, kann man geben, muss man nicht. Nicht so wirklich, muss man den nicht geben? Ist das wirklich keine klare Fehlentscheidung? Aber anscheinend ist es so. Aber ja, wenn es so eine Häufung der Szenen gibt, wie es heute war, dann ist es auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall auch über die Schiedsrichterentscheidung reden, auch wenn man da natürlich überhaupt nichts dran ändern kann. Aber bei dem aberkannten Tor von Andrich muss ich sagen, da hat mich auch gestört, dass es wurde ja eine sehr lockere Linie gefahren. Zarto hat viel laufen lassen und dann hätte man da ruhig sagen können, der Ball war gespielt, als Ebischer getroffen wird.
Es war fast ein deliberate play, könnte man sagen. Gibt es natürlich nur bei Abseits, aber es war eine bewusste Verteidigungsaktion. Ebischer steht ja auch direkt danach wieder.
Ja. Und ich wollte noch zu den Torschüssen ergänzen. 18-4 ist die Statistik da. Spricht auch ein bisschen gegen die Chancenverwertung der Deutschen.
Shots fired.
Die ja eigentlich fantastisch war bisher.
Es ist fast so, als würde Varianz eine Rolle spielen.
Aber dann können wir
aber
auch
wir
über
können
Ilkay
gerne
Gündogan
bei den Schiedsrichtern bleiben.
Nee, ich finde das, also Daniele Osato, du hast ja den Namen gerade schon genannt, italienischer Schiedsrichter, war der Schiedsrichter. Und ich glaube, man kann viele dieser Szenen so sehen. Und vor allem muss man sagen, eben manchmal sehr lockere Linie, manchmal, also gerade das zurückgepfiffene Tor hat nicht zu dieser Linie gepasst. Aber ich finde, das ist was, das muss mal erwähnt werden, wenn es eine Rolle gespielt hat. Und da waren wir drei uns jetzt offenbar einig. Ich finde auch, dass es eine Rolle gespielt hat. Aber davon abgesehen, bringt uns diese Diskussion nicht weiter. Ist dann, war jetzt halt einfach so. Und auch Schiedsrichter können mal nicht den besten Tag haben. Ich würde gerne nochmal bei der Frage bleiben, wie viele Deutsche vielleicht nicht ihren besten Tag hatten. Also vielleicht bin ich da sehr negativ geprägt, weil ich es hier im Stadion gesehen habe und die Stimmung war auch ehrlicherweise nicht gut, also vor allem beim deutschen Publikum, die Schweizer haben sich da wenig vorzuwerfen, aber Ballverluste oder ungenaue Pässe von Ilkay Gündoğan, vereinzelt auch von Toni Kroos, Tah und Rüdiger, große Probleme in den 1-gegen-1-Verteidigung und vor allem in der zweiten Hälfte stand man nur noch mit Restverteidigung hinten drin. Klar, was sollst du auch machen? Du musst Risiko gehen. Also ich will das nicht kritisieren, aber dass da eben dieses 0-2 fällt, fand ich, war kein Zufall, auch wenn da dann schon Schlotterbeck beteiligt war, weil Tah nicht mehr auf dem Feld stand. Also Martin, bin ich heute der Grinch oder siehst du es auch dass es hier schon Probleme gab?
Ich fand tatsächlich die Anfangsphase bis zum 1-0, habe ich das Gefühl gehabt, wir sind heute, also ich hatte das Gefühl, die sind noch eingespielter und haben noch einen besseren Flow als vorher. Ich fand schon die Anfangsphase echt gut und ich glaube aber durch das 1-0 ist schon ein bisschen 1-0 plus dann diese Angriffspressing-Phasen von der Schweiz. Das hat schon ordentlich den Rhythmus rausgenommen und da sind dann, es sind schon relativ viele Entscheidungen getroffen worden, die in den letzten Spielen besser getroffen wurden und konstanter getroffen wurden, wo du bestimmte Bälle hast du in den Strafraum gebracht oder aufs Tor gebracht, die da eigentlich noch nicht hingehört haben, wo du eigentlich einen Rückpass spielen kannst. Dann in bestimmten Situationen kam noch mal Rückpässe, wo dann vorne die Aktivität gefehlt hat. Also so dieses typische, wenn so der Rhythmus ein bisschen rausgeht aus der Mannschaft, dass so bestimmte Entscheidungen auf einmal seltsam werden. Und dann kamen so ein paar individuelle Entscheidungen und Genauigkeitssachen dazu. Also ich fand, Groß hat eins der schwächsten Spiele gemacht, die ich von ihm, ja, naja, das klingt jetzt so dramatisch, wenn ich das sage, die ich von ihm jemals gesehen habe, weil ich habe von ihm, glaube ich, noch nie ein schwaches Spiel gesehen. So. Deswegen ist es so in dem Kontext. Aber also er hat für seine Verhältnisse ungewöhnlich viele Fehler drin gehabt. Also das heißt so 4. Und ich fand auch Musiala, also gerade Groß, Musiala waren so ein bisschen das Dreamteam letztes Spiel auch, und gerade auch Musiala fand ich dann heute dann nicht so stark, wobei er auch wieder krasse Szenen dabei hatte, aber zum Beispiel eben auch den Ballverlust vom 1-0, der sogar dann auch von Groß angespielt wird. Müsste ich jetzt nochmal im Detail gucken,
Musiala auch komplett auch geschlossen steht. Also das ist auch so eine Sache.
Ja gut, er läuft zum Ball zu, ne? Muss er ja geschlossen stehen.
Ja,
kann
aber
nicht in die Richtung laufen.
Aber würdest du nicht auch sagen, das ist dann eigentlich so neben dem Querpass der riskanteste Pass, den du gegen Angriffspressing spielen kannst? Mhm. Weil der halt einfach so schwierig zu verarbeiten ist. Und klar, Musiala verarbeitet den in 9 von 10 Fällen oder wahrscheinlich sogar in 39 von 40 Fällen.
Ja, das ja, es ist schwer zu bewerten, gerade weil, also bei viele Spieler solltest du da wahrscheinlich nicht anspielen. Tendenziell, wenn du Mann gedeckt wirst und so ein 1 gegen 1 läuft auf dich zu, ist tendenziell die bessere Idee, an diesem 1 gegen 1 vorbeizuspielen auf den dahinter. Mhm. So, weil dieses 1 gegen 1 ist eben das, was die gerade konzentriert verteidigen, wenn du einfach dran vorbeispielst. Also, und da geht dahinter ja gerade ein Raum auf. Wenn sich da einer reinbewegt, kannst du da reinspielen. Aber es ist eben Musiala, und wenn du Musiala im 1 gegen 1 anspielst, dann hast du eigentlich eine gute Karten, und einfach ein 1 gegen 1 im Dribbling aufzulösen, ist mit das Effektivste, was du gegen so ein mannorientiertes Pressing machen kannst, und das war wahrscheinlich dann die Idee, dass das passiert. Du gibst einfach Musiala am Ball und der löst's, und dann müssen sich alle Schweizer gerade neu orientieren und du hast eine super Szene.
Gab's
das war
ja
wahrscheinlich
auch
der Gedanke.
In der zweiten Minute, da geht er doch mit einer Bewegung an Freuler vorbei, der ihn bis auf den Flügel verfolgt hat, und dann dribbelt er quasi in einen Raum, der ist groß wie der Frankfurter Flughafen,
genau.
Sie kommen aber dann, genau, er will auf Gündogan passen und der verarbeitet dann den Ball aber nicht sauber. Aber das war genau so eine Szene eigentlich.
Und ja, deine Frage war,
ja,
wer
ich habe eben gefragt, ob das nicht ein sehr riskanter Pass war, und ich meine, du hast es jetzt ja ganz gut erklärt. Aber Caro, wie denkst du denn dann so über den Gesamtzustand des deutschen Teams? Also jetzt quasi in der A-Besetzung, und dann finde ich, sollten wir gleich mal drüber reden, wie sich das Spiel verändert hat durch die Wechsel, weil das war ja auch sehr, sehr eindeutig. Aber wie denkst du?
Ja, also den fittesten Eindruck haben jetzt nicht alle gemacht. Also ich will jetzt nicht direkt vorgreifen, wer schon, weil dann wüsste man ja schon mein MVP oder Kandidat. Nee, also ich würde mal hinten anfangen, Rüdiger und Tah. Also Tah verliert beim 1-0 da den Gegenspieler ein bisschen aus den Augen, hatte auch vorher einen Fehlpass, der irgendwie echt hätte schief gehen können. Hat dann auch noch die zweite Gelbe kassiert. Bei Rüdiger ist die Szene, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, dieser süße Kopfball, der so direkt vor ihm gelandet
ist. Oh Gott,
ist.
Ja.
ja, will ich nicht zu hart mit ins Gericht gehen. Robert Andrich fand ich super. Und Toni Kroos, dem hat's einfach, da hat man einfach gemerkt, dass dieser Druck und auch diese Physis, die Schweizer eben entgegensetzen, dass er da heute einfach nicht die großen Lösungen gefunden hat. Schlecht war es jetzt aber nicht. Also man hat ja trotzdem keine Nervosität oder so bei Groß gemerkt. Musiala und Wirtz hatten tolle Szenen, und denen würde ich auch ein bisschen zugutehalten, dass der Rasen eben nicht gut war. Die hat man beide ein paar Mal ausrutschen sehen. Gündogan hatte eine komische Rolle heute, war sehr oft noch vor Havertz zu sehen, also der Neuner quasi auf dem Feld, und am Ende wurde er dann aber ganz weit zurückgeschickt. Ja, habe ich nicht immer verstanden, was da der Plan war. Und Havertz hätte auch mal einmal mehr aufs Tor schießen können. Also wirklich.
Er hat doch schon
wenig.
6 Schüsse gehabt.
Von wirklich?
14, ja, ja.
Ach so.
Aber halt nicht aufs Tor.
Ja, ja, ja.
Insgesamt gab es nur 3 Schüsse aufs Tor. Übrigens genauso viele wie die Schweiz. Einer von Havertz, nee, von seinen 6 Schüssen kam auch aufs Tor.
Okay. Ja, aber ich fand ihn trotzdem eher unauffällig.
Ja.
Ich finde, man darf Florian Wirtz dieses Mal positiv erwähnen, das letzte Spiel ein wenig unauffällig war. Wunderschöner Pass auf Musiala, einmal durch alle komplett durch, Anfang der zweiten Halbzeit. Und dann noch diese Szene, wo Bayer zu Boden gerissen wird, komplett als Solo-Aktion vorbereitet, war super. Hätte er auch einfach 2 Tore kreieren können, aus mehr oder weniger aus dem Nichts. Muss ja jetzt, also es hat sich ja jetzt wohl so eingespielt, dass man schon entschieden hat, okay, Musiala kommt wirklich auf der linken Seite deutlich besser zurecht und Wirtz auf der Seite, die für beide ein bisschen problematischer ist, kriegt das jetzt offenbar doch ganz gut hin, was eine positive Nachricht ist. Und ja, ich würde noch zum 1-0 ergänzen, dass es ein bisschen eine seltsame Szene war, weil wir hatten das letzte Mal gelobt, dass in bestimmten Situationen, wenn der Gegner einmal so einen Konter angefangen hat, in den richtigen Momenten so Tempo rausgenommen wurde und nicht zu hektisch dann in Zweikampf gegangen wurde. Und in der Szene war es jetzt so, dass es war auch so ein, ich glaube, es war in der ersten Instanz ein 4-gegen-4 Konter von der Schweiz. Ja. Den hat man dann erstmal abgeblockt, dann kam der Pass nach außen. Und ich glaube, in dem Moment, wo der quasi der erste Konter abgeblockt war, kam der Impuls von der Defensive zu sagen, okay, dann jetzt erstmal rekonsolidieren, erstmal zurückziehen, erstmal Tempo raus. Und das hat die Schweiz dann genutzt, indem sie dann zu zweit dann da außen durchgegangen ist. Und dann kommen eben Rüdiger und Tab beide ein bisschen zu spät, weil sie beide in dem Moment entscheiden, wir bleiben erstmal stehen, wir verteidigen erstmal den Strafraum und gehen nicht den Gegenspielern hinterher. Und das war dann in dem Moment gerade die falsche Entscheidung. Deswegen so ein bisschen in diesem Kontext ein bisschen unglücklich, aber ja, einfach auch die falsche Entscheidung dann getroffen, von wem auch immer das ausging oder von wem auch die Ansage kam. Da musste einfach noch ein paar Sekunden aggressiv draufbleiben in der Szene, weil dann in dem Moment eh auch genug Spieler hinterm Ball waren. Also das wäre auch gar nicht wirklich riskant gewesen, da noch mehr drauf zu schieben.
Hat Julian Nagelsmann ja auch nach dem Spiel angesprochen. Mich hat es extrem erinnert an die Kopfballchance von Ungarn, wo 3 Ungarn gegen 6 Deutsche es schaffen, diese sehr, sehr gute Chance herauszuspielen. Das war fast unmittelbar vor dem 2-0 beim letzten Spiel. Aber Caro, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, ich musste gerade, als Martin die Szene beschrieben hat, wo wo Wirtz diesen wunderbaren Pass auf Musiala macht, der wiederum ganz tollen Tiefenlauf hatte. Das fand ich, war auch so ein bisschen das Geheimnis, wie man die Schweiz vielleicht hätte öfter knacken können. Und was heute mir phasenweise gefehlt hat oder über große Teile, diese schnelle Entscheidungsfindung, wo dann eben auch Tempo ins Spiel reinkommt. Das hat mir heute gefehlt und war in der Szene eben sehr, sehr schön zu sehen. Und ich finde, abseits von den Fähigkeiten der beiden ist dadurch einfach die Gefahr entstanden, dass es so flott ging.
Übrigens interessant in dem Kontext, die Wirtsrolle, die ist ja ein bisschen limitierter als im Verein. Bei Leverkusen hat er so eine Freirolle und treibt sich echt komplett überall rum. Bei Deutschland auch immer mal, aber ist schon ein bisschen stärker im Positionsspiel auf den Halbraum festgepinnt. Und was er im Verein sehr gut macht, gerade gegen solche Systeme, wo die Innenverteidiger aus der Fünferkette rausrücken auf ihn, ist, dass er einfach so weit zurückfällt, bis die Innenverteidiger nicht mehr folgen können. Also das sieht man immer wieder, wenn Leverkusen gegen eine Fünferkette und Innenverteidiger verfolgt Wirtz beim Zurückfallen. Wirtz geht noch weiter zurück, steht dann auf einmal auf der 6, steht auf einmal auf der Linksverteidigerposition, also wirklich ganz tief, und irgendwann lässt der Innenverteidiger los. Dadurch hat Leverkusen dann in dem Raum eine Überzahl und aus der Überzahl kreieren sie dann den Angriff. Und das ist was man eben dann heute, was eine interessante Variante gewesen wäre in der ersten Halbzeit, die dann Wirtz so intuitiv findet, die dann gefehlt hat, die man hätte haben können und die man dann in der Szene mit, wo er Musiala spielt, ist genau das der Fall, ne? Da steht er ja, das kriegt er ja von der 6 aus eigentlich. Da ist er ja nicht zwischen den Linien, sondern fällt wirklich tief ins Mittelfeld zurück und deshalb hat Deutschland dann Spieler mehr und Wirtz kann dann sogar direkt diesen Angriff einleiten und das ist so ein bisschen was, also aus Trainersicht ist das ganz interessant, weil das so ein Move ist, den du tendenziell nicht an der Taktiktafel findest, dass du einfach sagst, ja, okay, der verfolgt dich, dann fall einfach noch weiter zurück, dann spielen wir mit unserem Zehner mal kurzzeitig als Linksverteidiger und dann kommt er als Linksverteidiger wieder auf die Zehn zurück, so, das ist so fernliegend auf so einer theoretischen Basis, dass du nicht drauf kommst, aber wenn du den Spieler einfach machen lässt und sagst, ja, muss nicht auf der 10 sein, guck mal, wo du den Ball finden kannst, dann macht er sowas, dann findet er sowas intuitiv und diese Freiheit hat dem die Spiel in diesem Sinne heute ein bisschen gefehlt, wo natürlich dann in den Spielen davor war es dann wieder die Struktur, die dann sehr gut funktioniert hat.
Ja, ist interessant.
Auch weil er in den Räumen bleibt.
Ja. Ist interessant, was du sagst, weil die Freiheiten ist ja eigentlich das, was das deutsche Spiel so stark macht. Und ich würde jetzt zu deiner Trainersicht meine Journalistinnen-Sicht ergänzen. Ich habe nämlich so ein bisschen die Zeit genutzt am Wochenende und so geguckt, was die internationale Presse so schreibt, was da vielleicht kritisiert wird, was gelobt wird. Und da fand ich es auch erstaunlich, dass Musiala doch deutlich mehr im Gespräch ist als Wirtz und dass Wirtz einfach noch unauffälliger ist auf dem Platz aktuell. Und ich glaube, dass wir da, wie du ja auch gerade erläutert hast, eben noch das Potenzial haben, dass der sich noch entwickelt, dass der noch stärker wird auf dem Feld. Weil zum Beispiel, ich habe wirklich häufig gelesen, dass Musiala der einzige deutsche Spieler ist, der gut im 1-gegen-1 ist. Und das zeigt ja, dass anscheinend von Wirtz noch nicht so viel dementsprechend gezeigt wurde.
Die kennen unseren Kapitän noch gar nicht.
Würde ich jetzt nicht 100% mitgehen, aber fand ich doch sehr interessant, dass da doch von unserem Wirsiala, Wusiala, der Musiala doch so mehr raussticht international, als es Wirtz aktuell noch tut.
Ja, in dem Kontext ist ja auch, kann man das Thema nochmal aufmachen, Wirtz und Musiala zusammen irgendwie auf eine Seite. Das wäre heute eigentlich auch eine gute Variante zumindest gewesen, die man sich mal angucken kann, dass man die mal zusammen auf. Und was macht die Schweiz dann? Der Innenverteidiger rückt auf beide durch oder der Sechser muss dann einen übernehmen, aber dann kriegen die es vielleicht 2 gegen 2 ausgespielt und so. Das wäre eigentlich ganz nett gewesen, haben wir leider nicht gesehen.
Genau das habe ich mir gewünscht, als mir aufgefallen ist, dass sie Maxim Mittelstädt oft eher freilassen. Dachte ich mir, okay, zieh beide rüber in diesen Raum und lass Kimmich breit. Und dann wollen wir doch mal sehen. Entweder zocken sie sich links durch oder sie können mal rüber verlagern. Aber gut, kam nicht. Aber dafür haben wir ja etwas anderes gesehen, was wir bisher in diesem Turnier noch nicht bestaunen durften. Nämlich Niklas Füllkrug, David Raum, Maximilian Bayer. Du willst noch was sagen, Martin?
Nee, ich habe mich vorbereitet, um Maximilian Bayer zu jubeln, okay. der das 1-1 gemacht hat. Den Elfmeter rausgeholt hat zum 1-1. nicht den Elfmeter rausgeholt hat zum 1-1.
Versager.
Naja.
Darf nie wieder spielen. Also, die Wechsel, die reinkamen, ich habe sie ja vorhin schon mal vorgelesen, aber nochmal. Schlotterbeck für Tah, wahrscheinlich eher gelb-rot Gefahr und so weiter und so fort. Und Jonathan Tah nicht den besten Tag gehabt. Aber dann, ich glaube,
und Schlotterbeck kann sich schon mal einspielen.
Und Schlotterbeck kann sich einspielen. Das ist natürlich auch noch die Trainersicht. Danke dir. Genau, aber dann vor allem aus taktischer Sicht interessant. David Raum für Maximilian Mittelstädt, Maximilian Bayer, Leroy Sané und Niklas Füllkrug für Robert Andrich. Gündogan drückt damit zurück auf die 6 für Florian Wirtz und für Jamal Musiala. Also nichts mehr mit Wirtziala und so weiter, sondern jetzt haben wir eben Flügelfokus und einen großen Kanten mit vorne drin und in der letzten Szene kommt sogar noch Antonio Rüdiger mit nach vorne. Martin, wie hat denn dir dieser Fokus gefallen? Denn auch hier könnte man wieder kritisch sagen, naja, also 15 hochkarätige Chancen haben sie sich nicht herausgespielt, aber halt das Tor immerhin.
Ja, ein bisschen schwierig zu bewerten. Also also erstens mal interessant, dass offenbar die Variante, dann Gündogan auf die 6 zu ziehen und dann noch mehr Spielstärke zu haben, ist offenbar eine fix eingeplante Variante für Rückstand, die jetzt mal erprobt wurde. Und wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob man daran festhalten wird, weil man schon im Umschalten so einen Unterschied merkt. Aber das war auch nicht nur wegen seiner, also wegen dem Fehlen von Andrich, sondern auch, weil dann eben im gleichen Atemzug so ein bisschen die zentralen Räume mehr aufgegeben wurden, weil du mit Wirtz und Musiala dann nicht mehr diese Präsenz um die Sechser herum hast, die natürlich im Gegenpressing auch ganz, ganz wichtig ist.
Also meinst du im defensiven Umschalten oder im offensiven Umschalten?
Defensiven Umschalten. Ja, genau. Ne, also Gegenpressing. Also ich hatte, also der eine Konter der Schweiz, der das Abseitstor war, den hatten wir, und aber auch so insgesamt dann einfach ein bisschen weniger Kontrolle, wenn die Schweiz tiefer stand. Und das war die eine Erkenntnis, die ich so ein bisschen plus minus bewerte. Das ist die offensichtliche und für mich die logische und gut gedachte Option. Bin jetzt aber in der Praxis nicht so hundertprozentig davon überzeugt, ob das dann wirklich mehr bringt, weil wenn du dann ein kleines bisschen mehr Spielstärke hast, oder naja, vielleicht auch deutlich mehr Spielstärke, aber vielleicht aus einer Position, die eh jetzt nicht so viel machen kann als zentrale Position, die häufig zugestellt ist, aber dafür im Gegenpressing einbüßt, kann es unterm Strich vielleicht sogar negativ sein, aber na ja, gut, schauen wir mal. Und dann sehr viel Strafraumpräsenz dann auf einmal, was dann gut funktioniert hat. Dass Bayer gerade in diesem Spiel kommt, hat mich ein bisschen überrascht, so. Also das, vor allem der Fakt, dass nicht Füllkrug direkt kommt. Also ich habe in der ersten Halbzeit gedacht, so, es ist voll das Füllkrug-Spiel. Also im Grunde das 1-gegen-1, so wie es gefallen ist, das lag die ganze Zeit schon in der Luft, so ein bisschen, weil eben Mittelstädt so viele Szenen hatte. Dementsprechend war die Raumeinwechslung gut gewählt und die Füllkrug-Einwechslung dann auch logisch. Bayer hat mir auch wieder gut gefallen, muss ich sagen. Hat aber, das war übrigens eine Szene, da merkt man ein bisschen mangelnde Erfahrung, dass er diese eine Szene hat, wo er mit Mittelstädt an der Seite oder was mit Raum so irgendwie durchkommt und dann in so einem Zusammenprall auf links außen den Ball bekommt und weiter dribbelt und die Schweiz will einen Foul haben und anstatt dass er weiterspielt, nimmt er kurz Tempo raus und macht so diese so, nee, das war kein Foul, steh mal wieder auf, Geste. Und in dem Moment verliert er irgendwie einen Kontakt und verliert deshalb dann im Anschluss den Ball. So, das war da merkt man, dass dann so ein bisschen die Abgeklärtheit in so einer Szene fehlt, einfach dann weiterzuspielen, egal was der Gegner macht. Aber ich schweife ab. Aber ich glaube, was war die Grundfrage?
Die Grundfrage
was steht noch aus?
Wie euch quasi diese taktische Umstellung gefallen hat, die ja Caro sehr offensichtlich war. Also so wie es Martin gerade gesagt hat, dass dieses 1-1 so fällt, wie es gefallen ist, das ist ja fast schon irre, weil ja alle wussten, was der Plan ist. Also David Raum kommt, das ist der mit weitem Abstand die meisten Flanken geschlagen hat in der Bundesliga in der letzten Saison. Bis zum 33. Spieltag waren es 307. Das sind mehr als 40 mehr als Jan-Niklas Beste. Ja, Martin, ich habe die Zahl extra nochmal nachgeguckt.
Fast 10 pro Spiel.
Haben wir im Rasenfunk Royal auch behandelt. Also sehr, sehr viele Flanken. Und gleichzeitig eben dann, als dann Füllkrug da war, war ja auch klar, naja, der ist der Zielspieler. Also Kai Havertz hat zwar auch diesen Lattenkopfball, aber vielleicht hat man auch genau bei diesem Lattenkopfball gesehen, warum Niklas Füllkrug der bessere Zielspieler ist für eine solche Art von Flanken. Also wie hat dir das gefallen? Denn es war ja für alle eigentlich klar, was damit passiert, aber es hat auch funktioniert.
Ja, es war ja auch wichtig, weil man bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gemerkt hat, zentral, das wird heute wirklich nichts. Also höchstens mal, wenn Deutschland kontern kann. Da gab es mindestens eine Szene, die gefährlich wurde, weil da war Platz durch die Mitte, weil da die Schweizer haben im Ballbesitz den Ball verloren. Aber ansonsten war da nicht viel zu holen. Und da hat man einfach schon die ganze Zeit drauf gewartet, okay, wann wird das Spiel jetzt offiziell auf die Flügel verlagert? Dann kam David Raum, kam auch nicht jede Flanke an, muss man jetzt ja auch mal so ehrlich sagen. Aber die entscheidende, die kam halt an. Füllkrug ist einfach, ja, in der Nationalmannschaft ein Phänomen als Joker, weil es ja jetzt nicht unbedingt seine Nummer-1-Rolle ist, als Joker reinzukommen und immer eine Bude zu machen. Aber hat er gemacht. Und Maximilian Bayer fand ich interessant, weil es war ja derselbe Wechsel wie gegen die Ukraine. Und da hat es auch schon super funktioniert. Da wurde es auch direkt gefährlicher durch ihn. Und deswegen eigentlich auch ein smarter Move und hat dieses Mal, finde ich, auch wieder funktioniert. Auf Anhieb der Spieler zu sein, der am meisten Alarm auf dem Feld macht. Schlotterbeck war irgendwie logisch. Und ansonsten gab es noch Leroy Sané, der eigentlich ähnlich gespielt hat wie die letzten, also wie gegen Ungarn und Schottland, wo es immer, ja, wo es Ansätze gab, aber ja, der eigentlich sehr stark hätte sein können für dieses Spiel, weil er eben so viel Schnelligkeit auf Außen mitbringt. Ich habe tatsächlich vor dem Spiel kurz überlegt, ob wir vielleicht sogar Sané von Anfang an sehen durch seine Schnelligkeit auf Außen, weil er natürlich dadurch das Spiel breiter ziehen kann. Ja, aber als er dann kam, wieder eher enttäuschend, würde ich sagen.
Sané?
Ja.
Fand ich, war ehrlich gesagt positiv jetzt überrascht. Das hatten wir ja schon mal thematisiert im letzten. Und ich fand vor allem, ich war vor allem deshalb positiv überrascht, weil ich das Gefühl hatte, er spielt relativ normal. Er hat tatsächlich auch dann auch das Tor eingeleitet, weil er einfach mal einen Querpass spielt über 5 Meter in einer Situation, wo er auch einen Querpass spielen muss. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir vorher von ihm, was ich vermisst habe, dass er einfach, wenn es nicht nach vorne geht, dass er dann nicht irgendwie völlig brutal was versucht, was zu erzwingen. Ist in einer Situation hinten schön rausgekommen mit einem, also wo eigentlich eine tote Situation, wo er eigentlich den Ball verlieren muss, fast schon, mit einem schönen Tunnel rausgekommen. Hätte dieses eine Foul eigentlich kriegen müssen, direkt an der Strafraumseite. Deswegen, also Sané hatte ich dieses Mal ein gutes, also war natürlich jetzt auch nicht ganz entscheidend irgendwie an gefährlichen Szenen beteiligt, hat es aber, glaube ich, auch von den Situationen her, die haben das nicht unbedingt hergegeben. Und diesmal hatte ich das Gefühl, er spielt vernünftig und so, dass es der Mannschaft hilft.
Ich fand es interessant, dass man so eine klare Pärchenbildung dann auf den Flügeln hatte, denn Maximilian Bayer kam ja quasi wie gegen die Ukraine, aber er hat es ja doch anders gespielt. Er ist ja ganz oft auf den linken Flügel raus und dann hattest du quasi das Pärchen Raum und Bayer und auf der anderen Seite potenziell das Pärchen Kimmich und Sané. Das hat man aber viel seltener gesehen. Also, aber der Theorie nach hattest du damit eben auch Spieler, die auch Spieler der Schweiz außen noch gebunden hätten. Und das finde ich nämlich ganz gut, denn was man in der Bundesliga sehr häufig sieht, ist, dass auch quasi das Last-Minute-Konzept ist, wir flanken den Ball rein und dann steht aber einer draußen, der flankt und ansonsten stehen alle im Zentrum und irgendwie noch im Rückraum und das macht es dem Gegner auch verhältnismäßig einfach, weil die sich mehr oder weniger mit allen Feldspielern in den eigenen Strafraum stellen und rundherum und das verteidigen. Und Deutschland hat es ein bisschen schlauer, fand ich, gemacht an dieser, was das eben angeht. Aber, wie gesagt, auch nicht so viele Chancen herausgespielt. Und ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil man kann da auch sehr gut über die Qualität der Schweiz sprechen. Ich meine, gerade Manuel Kanji, was hat der für ein Spiel gemacht? Also, der war eigentlich immer da in den entscheidenden Situationen. Wie viele Flanken überhaupt erst noch geblockt wurden, also die dann gar nicht erst in den Strafraum reingekommen sind. Auch von David Raum mal wieder. Deswegen, ich bin wirklich hin und her gerissen. Es hatte schon ganz schöne Hail Mary-Vibes hinten raus. Und das ist auch in Ordnung. Muss der Risiko gehen, muss es irgendwie erzwingen. Es ist dann auch positiv, dass es funktioniert. Aber mein Fazit wäre fast so ein bisschen, es gab nichts Überraschendes in diesem Spiel, sondern das Überraschendste war eigentlich, es hat mal ein Gegner darauf reagiert, was Deutschland gut kann. Und Deutschland hat es in dem Spiel dann, hatte mal nicht vielleicht das Spielglück so auf seiner Seite, wie es vielleicht gegen die Schotten und die Ungarn der Fall war.
Übrigens auch noch interessantes Detail, dass dann Rüdiger auch noch mit nach vorne ging, kurz vor dem Tor und dann in dieser Torszene dann noch so ein bisschen zumindest die Verteidiger wegblockt.
Genau.
Ja, ich fand so, also was meine Hauptenttäuschung war in dem Spiel, ist, dass man im Laufe der, also so ein bisschen in der ersten Halbzeit schon, aber dann vor allem im Laufe der zweiten Halbzeit schon viele Szenen hatte, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft hat jetzt nicht diese Abgeklärtheit und Selbstverständlichkeit und Souveränität, die zum Beispiel Leverkusen immer hat, wenn sie Rückständen hinterherrennen, dass sie einfach komplett weiter ihren Spielstil durchziehen und halt einfach, wenn so ein Gegner dann in der Endphase komplett hinten reinrutscht, haben sie halt ihre Lösungen. Die haben halt dann Grimaldo, den du anspielen kannst und der die Flanke bringt. Die haben die Besetzung auf dem zweiten Pfosten. Die müssen da gar nicht erst wechseln und was umstellen und so. Die spielen einfach ihren Stiefel durch und sind darauf eingestellt und können das einfach machen, so. Und deswegen verlieren die auch nie einen Rhythmus und werden nie irgendwie von ihren Entscheidungen her irgendwie seltsam oder so. Und das hatten wir dann nicht in dem Ausmaß, sondern es gab schon immer mal wieder Situationen, wo dann komische Sachen gemacht wurden und unnötig in Dribbling gegangen wurde, wo du eigentlich einfach in Rückraum spielen kannst und dann aus dem Rückraum irgendwie, obwohl noch ganz viel Raum ist, einfach verfrüht irgendwie so eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten geballert wird oder Andrich zum Beispiel, ich glaube, Andrich hatte auch so dieses, nachdem sein Tor aberkannt wurde, der wollte dann noch ein Tor schießen, hatte zwei oder drei Situationen, die er ganz unnötige Schüsse nimmt eigentlich. Also so.
Der schießt solche, halt jetzt immer, weil es halt mal geklappt hat.
Ja. Ja, ja, genau, das hat man bei 15-Jährigen viel, den Effekt. Das hätte ich mir, naja, ist so. Das ist so. Und das hätte ich mir halt erhofft, dass ein Robert Andrich das nicht unbedingt hat. Aber das hat er jetzt in dem Moment. Ich weiß nicht, man muss so ein bisschen vielleicht mit reinrechnen, dass natürlich das kein K.O.-Spiel war und die mentale Anspannung und Konzentration ist nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Ne? Das sollte bei einer Heim-EM im Spiel um Gruppensieg, sollte das trotzdem sehr hoch sein, war ja auch nicht Katastrophe oder so, aber das sind vielleicht so nochmal 5%, die hier und da vielleicht nochmal was ausgemacht haben.
Ja, und was nach dem Spiel auch hängen bleibt und was man jetzt auf jeden Fall das erste Mal im Turnier gesehen hat, dass das deutsche Spiel einfach ausrechenbar ist und mit einem Trainer, der sich zutraut, da taktisch drauf einzugehen auf das deutsche Spiel, dann tut er das auch. Und ich denke, das war auch allen klar. Daher kommt das auch, dass, glaube ich, unter anderem das Kroos gesagt hat, wir haben ein bisschen was geändert, weil ich denke, Nagelsmann war klar, dass die Schweizer eine Mannschaft sind, die darauf eingehen können und eben im 1 gegen 1 spielen, sich taktisch darauf einstellen. Und dann ein Thema, wo wir noch nicht so drüber geredet haben, ist, dass Deutschland in den Standards noch Ausbaufähigkeiten hat. Ecken strahlen eigentlich nie Gefahr aus. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass gerade alles erst so ein bisschen in seine Form gefallen ist bei Deutschland, dass da lange probiert wurde, dass der Bundestrainer jetzt auch noch nicht so lange da ist und dass das erste große Turnier ist von einer schlau zusammengestellten Mannschaft, auf jeden Fall, aber dass die auch noch alle ein bisschen frisch sind, dass es jetzt nicht wie bei Spanien eine eingespielte Mannschaft ist. Natürlich in Teilen, ja, aber genau, da kann noch nicht alles funktionieren. Und ich glaube aber, ich bin gespannt, wie oft das deutsche Spiel, wie oft wir das jetzt noch sehen werden, dass da taktisch drauf eingegangen wird. Und ein Punkt, über den ich noch sprechen will, ist dieser Andrich-Raum, der häufig frei ist. Also Andrich ist da oft alleine auf weiter Flur, wenn sich Kroos zurückfallen lässt, dann ist Andrich in der Mitte alleine und da drumrum kann man ihn einfach eigentlich relativ leicht umgehen. Und da hat er schon ordentlich was zu tun. Und das war heute auch ein Faktor, dass man da Andrich mal schnell aus dem Spiel nehmen kann und schnell an ihm vorbeikommen kann, wo er gar nichts für kann, weil das ist einfach ein Ding im System.
Ja, deswegen spielen fast alle Trainer eigentlich gerne mit einem 3-2-Aufbau, dass dann neben dem Andrich noch ein zweiter dabei ist, dass man eben nicht so leicht dran vorbeikommt. Das ist ein Risiko, das Nagelsmann, glaube ich, sehr, sehr bewusst nimmt, aber es ist immer noch ein Risiko, was sich immer irgendwie auswirken kann.
Ja, aber vielleicht ja dahingehend gar nicht so schlecht, dass man das jetzt schon im letzten Gruppenspiel erlebt hat, was einen sicherlich in der K.O.-Phase erwarten wird. Gegner, die sehr gut eingestellt sind und die auch schon sehr genau wissen, wo Schwächen im deutschen Spiel liegen. Und die Schwächen gibt's, haben wir ja auch schon thematisiert vorher. Und jetzt hat man eben schon gesehen, manche Lösungen haben funktioniert, manche aber eben auch gar nicht. Und manche Ideen hat man gar nicht ausprobiert, über die man nochmal nachdenken könnte. Und gut, dass du nochmal Standards angesprochen hast. Also frei blockende Stürmer sieht man da gar nicht. Sie kamen jetzt in dem Spiel, kamen sie immerhin mal besser an die Orte, wo es auch gefährlich wird, also so ans 5-Meter-Eck oder generell im 5-Meter und zwischen 5-Meter-Linie und 11-Meter-Punkt, also da, wo der Torhüter auch eine Entscheidung treffen muss. Aber insgesamt immer noch sehr, sehr wenig. Aber immerhin hat es ja zum 1:1 gereicht.
Wir hatten den einen Kopfball von Havertz, war das nach einer Standardsituation? Ja, glaube ich.
Das war
nach einem Freistoß, oder?
Ja, das war ein Freistoß, der, glaube ich, nochmal mit reingebracht wurde. Muss ich gleich nochmal gucken. Nee, das war eine Ecke von Kroos tatsächlich. Und, okay. Ja. Also.
Gab eine Eckenvariante mit Rückpass auf Gündogan, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Genau, sie haben es einmal kurz ausgespielt. Ja, David Raum hat auch manchmal kurz ausgespielt. Der hat auch einmal kurz ausgespielt, wo Toni Kroos es gar nicht wollte. Das hast du richtig gemerkt. Toni Kroos war noch gar nicht bereit dafür. Da wollte David Raum es schnell machen. Aber es ist nicht schief gegangen. Ja, aber es gibt halt noch offene Themen. Ich denke, das ist jetzt aber auch nicht verwunderlich. Und da muss man halt gucken, wie weit es reicht. Jetzt steckt man auch auf jeden Fall im Spanien-Zweig. Man bekommt jetzt dann den zweiten der Gruppe C zugeordnet. Wer das ist, wissen wir aktuell natürlich noch nicht. Aber das ist die Gruppe mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien, die 4-2-2 und einen Punkt haben. Also aktuell wäre es Dänemark, aber warten wir halt ab. Dienstagabend weiß man Bescheid, wer der Gegner ist.
Ich finde, um noch mal anzuhängen an das, was was Caro gesagt hat, dass ich glaube, dass es jetzt mal ein schwieriges Spiel war und so ein Warnschuss. Ich habe direkt, bevor das Spiel losging, hatte ich so den Gedanken, so eigentlich, dass die ersten beiden Spiele so glatt liefen, ist so ein bisschen auch potenziell problematisch, weil du schnell in so einer, du kannst leicht in so ein Gefühl kommen, dass du leichte Spiele erwartest und dass du so gar nicht so, dass du Gegner unterschätzt oder denkst, du musst nicht mehr 100% geben, sondern eher, dass in dem Moment, wo du mehr Gegenwehr kriegst, als du gewohnt bist, dass dich das ein bisschen rausbringt, dass dich das ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Und vielleicht ist das heute sogar ein bisschen passiert in dem Spiel und das ist auf jeden Fall gut, dass das heute passiert ist. Also ich finde auf jeden Fall so zu lange, zu viele leichte Spiele in Folge tun einer Mannschaft normalerweise nicht gut. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ganz, ganz gut, dass das heute so lief. Und wenn man so ein bisschen rauszoomt, ist es auch ja völlig normal über einen gesamten Turnierverlauf. Du findest ja ganz, ganz wenig oder gar keine Mannschaften, die Turniere gewonnen haben, wo dann alle 7-8 Spiele, auf 8 kommt man, glaube ich, nicht, ne? Alle 6-7 Spiele, alle super glatt liefen und man alles komplett dominiert hat und alles mit 10 Großchancen gewonnen wurde, so selbst die, weiß nicht, ganz so die dominanteste Phase von Spanien, die hatten auch ein Spiel, wo sie dann gegen Portugal mal 0-0 spielen und ins Elfmeter schießen müssen oder wo sie gegen Deutschland halt, Puyol macht dann ein Tor nach einer Ecke, aber ansonsten haben die auch nicht viele Chancen und solche Sachen. Also es ist auch einfach bei sehr guten Mannschaften normal, dass die mal sehr, sehr schwierige Spiele dabei haben. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass man das, dass man nicht immer so tut, als wäre es schon ein Problem, wenn ein Spiel mal ein bisschen schwerer ist. So.
Ja, aber was man schon bei vergangenen Europameisterschaften gesehen hat, dass das Team, was ein mit Vereinsfußball verglichen relativ simples System hat, aber effektives System, oftmals Europameister wird, und das haben wir ja wohl bei Deutschland.
Aha, sehr schön. Und ich fand, jetzt wissen wir endlich, wie Martin das, was wollen sie eigentlich? Wollen sie, dass wir schön Fußball spielen oder dass wir was gewinnen? Wie du diese Rede formuliert hättest, denn das war eigentlich inhaltlich sehr, sehr nah da dran.
Ich hab das letztens nochmal angeguckt und fand's interessant, dass tatsächlich, dass das auf eine sehr vernünftige Frage kam. Das war so eine ganz konkrete taktische Detailfrage, die eigentlich total valide war. Es war aber Mertesacker hat nur gehört, so, ja, ihr wart ja heute nicht dominant genug, oder? Das war aber eigentlich nicht das, was der Interviewer gefragt hat.
Ja gut, ich meine, das hat die Hintergrundgeschichte, also zum einen, Boris Büchel ist eigentlich dafür bekannt, dass er mit der ersten Frage relativ weich reingeht, also irgendeine Variation von, wie fühlen sie sich, ist das? Das ist ja auch tatsächlich, bekommen diese Field Reporter auch so beigebracht, und dann kennen die beiden sich auch sehr gut und kannten sich damals halt auch schon sehr gut. Die haben schon Weihnachten zusammen gefeiert und sich geduzt seit der Zeit von Hannover 96 mit Per Mertesacker. Deswegen hat ihn das vielleicht auch nochmal so besonders überrascht. Das wurde
jetzt,
ja,
kommen die Background Stories.
Jetzt kommen die Background Stories. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle jetzt auch noch über Schottland gegen Ungarn sprechen. Aber jetzt sind wir schon über der Stunde und es war jetzt auch nicht so, dass ihr da im Detail drauf gucken konntet. Ich habe es mit einem Auge verfolgt. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe euch kurz eine Executive Summary und dann gehen wir direkt in die Awards rein und dann machen wir hier dicht, nachdem jetzt auch die Rasenmäher wieder laufen. Sie haben kurz hier aufgehört, Pause gemacht. Jetzt machen sie die rechte Hälfte. Also, Schottland gegen Ungarn. Tierney ist ja verletzt, McKenna begann für ihn. Bei Ungarn gab es auch wieder die zwei Wechsel, die Rossi jetzt immer gemacht hat. Diesmal Botka und Stiles für Fiola und Nagy. Und Schottland hatte den Ball in der ersten Hälfte, Schottland hatte aber keine Schüsse. Und mit keine Schüsse meine ich keine Schüsse. In der ersten Hälfte kein einziger Schuss für Schottland.
Das ist das Ding von denen.
Es ist ein bisschen das Ding, aber dafür, dass sie gewinnen mussten, um eben zum ersten Mal in ihrer Historie eine Gruppenphase zu eine K.O.-Runde zu erreichen bei einem Turnier, war es, man hat es nicht erkannt. 5 Schüsse hatte Ungarn, das waren aber auch nicht besonders viele. In der zweiten Hälfte wurde es besser. In der zweiten Hälfte gab es mehr Chancen für beide. Allerdings wurde dieses ganze Spiel überschattet von einer Szene in der 69. Minute bei einer hohen Hereingabe prallen McGann und Wager zusammen. Also Wager wird so ganz komisch von der Hand von McGann getroffen. Ich habe es allerdings nur einmal gesehen, denn es dauert sehr, sehr lange, bis man die erste Wiederholung sieht. Denn sofort ist klar, das Spiel wird sofort unterbrochen vom argentinischen Schiedsrichter. Hier ist was passiert. Es kamen Ordner mit Sichtschutz aufs Spielfeld. Den ungarischen Spielern ging es nicht schnell genug, dass die Trage kam. Also man musste das Schlimmste befürchten. Aber das Gute ist, inzwischen hat der ungarische Verband bekannt gegeben, dass Varga auf dem Weg ins Krankenhaus schon wieder kommunizieren konnte. Wir haben natürlich jetzt noch keine Diagnose und es war definitiv ein heftiges Foul. Oder, na Foul, es war ein unglücklicher Zusammenprall, so ist richtig. Es gab nämlich auch keinen Strafstoß. Aber das hat dieses Spiel für 5 Minuten unterbrochen und auch der Stimmung den Stecker gezogen. Also beide Fanlager haben dann applaudiert, als er dann auf der Trage vom Feld gebracht wurde. Direkt danach allerdings schon wieder großes Pfeifkonzert, weil die Schotten nicht den Ball ins Ausgespielt haben, damit Ungarn dann eben wechseln kann und Adam bringen kann als Ersatz. Es wurde dann relativ lebhafter. McTominay spielt einen tollen Pass auf Armstrong. Der ist gegen Orban durch und fällt. Für mich ehrlicherweise ein Strafstoß. Ich verstehe nicht, warum es keinen gab. Es gab keinen Eingriff, wahrscheinlich, weil es auf dem Feld bewertet war. Hat nicht gereicht. Gunn pariert in der 90. Minute gegen Schäfer, stark zur Ecke. Und dann gibt es 10 Minuten Nachspielzeit. Da pariert Gunn gegen Soboslai. Chobot schießt an den Pfosten. Und dann hat Schottland einige Chancen. Und Schottland hat auch Ecke um Ecke. Und die Ecken sind gefährlicher als die deutschen Ecken. Aber dann kommt die 100. Spielminute. Schottland kommt bei einer Ecke zu einem Schuss, der geblockt wird. Und über Scholloy kann dann Ungarn kontern. Scholloy bekommt von Chobot den Ball, geht bis an die Grundlinie und das war das Umschaltmuster, was wir immer gesehen haben bei Ungarn. Ball auf Scholloy, der geht vertikal. Und das hat er auch in dieser Szene gemacht. Er geht an die Grundlinie und dann hat er etwas gemacht, was wir von Ungarn auch schon sehr häufig gesehen haben, vor allem in der Qualifikation. Pass in den Rückraum, er findet Chobot, der erzielt das 1:0 und damit ist es so, dass jetzt Ungarn Tabellendritter ist mit 3 Punkten, allerdings noch warten wird müssen, ob das reicht. Man darf da Zweifel haben, denn es gibt schon einige Teams, die 2 Punkte oder 1 Punkt haben und ja jetzt noch ein weiteres ausstehendes Spiel und da müssen ja dann nur 4 von sich noch vor Ungarn schieben und dann ist Ungarn raus. Aber so bleibt eben den Schotten die große Krönung verwehrt und Ungarn auf der anderen Seite feiert mit dem Trikot von Varga diesen Sieg, der jetzt dann zu einem vielleicht auch vermeintlichen Ende bei dieser EM führen könnte, denn vielleicht ist es gar nicht das Ende. Also das war das, was im anderen Spiel passiert ist, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir da jetzt nicht analysieren. Ehrlicherweise, diese Szene mit Wager, die war so krass, dass es einem auch den Analysewillen genommen hat. Also in der Phase habe ich auch hier von diesem Spiel wenig mitbekommen, weil da hatte ich Kopfhörer drin und wollte wissen, wie geht's da weiter. Ja, das war das Spiel Schottland gegen Ungarn. Und jetzt kommen unsere Awards, die sich logischerweise dann aufs Deutschlandspiel beziehen. Caro, du darfst mal loslegen. Wer ist denn dein MVP dieser Partie?
Mein MVP ist Niklas Füllkrug aus dem Grund, weil ich hoffe, dass wenn Deutschland in der K.O.-Phase auch mal zurückliegen sollte, dass er das genauso nochmal wiederholt.
Ja, okay. Diese Hoffnung ist eine valide, die kann man sehr gerne, ja, die kann man so haben. Werde ich so notieren. Niklas Füllkrug. Martin, wen magst du nominieren? Oder du darfst natürlich auch zustimmen, ne? Wir müssen jetzt nicht mehr 3 Unterschiede.
Okay, machen. Das wollte ich gerade fragen, denn ja, ja. Füllkrug drängt sich schon auf. Abgesehen vom Tor hatte er zwar nicht viele Szenen, aber das war dann schon die wichtigste Szene des Spiels. Aber wir können auch mal noch David Raum nennen, dafür, dass er dann schon viel Alarm gemacht hat und hat er jetzt in letzter Zeit auch nicht viel Spielzeit bekommen, deswegen man hat ihm nicht angemerkt, dass er irgendwie sich einfinden muss erst ins Spiel oder so, sondern hat direkt Vollgas gegeben, war direkt da, gute Dinger gemacht, hat er auch vorher schon diese eine Szene schon, die richtig gut reinkam, wo er so mit dem ersten Kontakt Volley direkt den Ball vors Tor spielt, war auch stark. Deswegen über die Quantität der Szenen und die Vorlage am Ende, sage ich mal, David Raum.
David Raum ist notiert. Ich habe mir die Frage gestellt, ich darf doch eigentlich auch einen Schweizer hier nehmen, oder? Denn
das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe auch über Schaka nachgedacht, tatsächlich.
Ja, Schaka wurde auch Spieler des Spiels, da gab es hier ein Five-Konzert. Ich fand auch, muss ich sagen, persönlich, ich verstehe, warum man ihn wählen kann. Er hat ja auch eine Rolle gespielt beim es schien so spielentscheidenden Tor. Aber ich fand Manuel Akanji einfach unglaublich stark, weil der auch von der Positionierung her so schlau war, dass der gar nicht immer in den Zweikampf gehen musste. Also eigentlich ist mein MVP Manuel Akanji, wenn ich ehrlich bin, denn ich glaube, ohne den als Fels in der Brandung hätte die Schweiz hier früher viel größere Probleme bekommen als in dieser Partie. Caro, wer ist dein Unsung Hero?
Mein Unsung Hero nehme ich auch, weil ich den die letzten beiden Spiele noch nicht genommen habe, und zwar Robert Andrich. Finde ich, hat es heute wirklich gut gemacht, sich zwischen die Innenverteidiger fallen zu lassen, worüber wir gesprochen haben. Und es ist auch einfach eine krasse Aufgabe, die er da übernehmen muss im Nagelsmann-System. Hat heute auch einfach schöne Bälle von da hinten auf verteilt. Hat mir gut gefallen. Widerstandskräftig. Nee, das ist nicht das Wort. Tut mir leid, es ist halb
resilient.
Zwei. Resilient.
Widerstandsfähig.
Ja, genau.
Aber widerstandskräftig ist auch ein geiles Wort. Das ist auch kein. Das Team Spielverlagerung ist ja komplett dabei, wenn wir das Wort einfach etablieren. Scheiß drauf. Ich würde dann Maxi Beyer sagen, ne? Weil. Hat wahrscheinlich auch keiner damit gerechnet, dass der die erste Einwechslung ist. Hat mich sehr gefreut. Und dass er dann auch direkt so viel Alarm macht, hat mir ebenfalls gut gefallen. Hatte auch seinen Anteil daran, dass Raum dann direkt so gut ins Spiel gekommen ist. War ein guter Raumschaffer. Haha! Die alten Raumwitze, die werden auch nicht... Ach, ist ein Fundus. Ein Fundus. Das ist, da können wir noch 20 Jahre weitermachen. So. Genau. Hat nicht zu 100%, aber doch zu einem hohen Prozentsatz gehalten, was ich mir von ihm versprochen habe.
Mhm. Ich will jetzt nicht wieder einen Schweizer nehmen. Ich will aber kurz sagen, dass du Ndoye, Rieder könntest du nennen. Freuler hat auch wieder ein tolles Spiel gemacht und natürlich sowieso alle Innenverteidiger, also auch noch Rodriguez und Scheer vor allem. Der hat auch eine tolle Partie gemacht. Aber du hast es mir vorhin fast schon kaputt gemacht, Martin, weil du ihn fast zu sehr besungen hast. Aber Florian Wirtz. Ich fand nämlich auch, dass der heute deutlich verbessert war und gegen den Ball, das hatten wir ja schon bei den letzten Spielen ja auch schon angesprochen, war er auch wieder sehr gut. Deswegen ist das mein Unsung Hero. Gerade noch unbesungen genug, habe ich Glück gehabt.
Hey, ich hab mir auch gerade noch verdrücken können, ich habe auch gerade kurz drüber nachgedacht, aber dachte mir dann, wurde in letzter Zeit so insgesamt ziemlich viel besungen.
Das stimmt natürlich, aber nicht von der internationalen Presse, was wir dank Caro wissen.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, Caro, was ist dein Moment des Spieltags und warum ist es das 1:1 für die Klasse?
Nein!
Sollten wir nicht die Regel haben, dass es Moment des Spieltags, der kein Tor war?
Ja, nein. Es gibt manche Gäste, denen es jetzt schon so schwierig ist, Awards rauszusuchen, weil sie sich nicht festlegen wollen. Deswegen, nee, diese Regel kann es nicht geben. Caro, Entschuldigung.
Ja, die perfekte Überleitung zu meinem Moment des Spiels war da, aber meine Reaktionszeit leider nicht die beste, weil mein Moment des Spieltags war der tolle Pass von Florian Wirtz auf Jamal Musiala, der diesen wundervollen Tiefenlauf gestartet hat. Eine Szene, über die wir auch geredet haben in dieser Folge, weil das für mich die fußballerisch schönste Szene heute war. Und deswegen, und auch um Florian Wirtz hier nochmal das Lob einzustreuen, was ihr aber zu Genüge gerade getan habt.
Ja.
Sehr gut. War in der 50. Minute der Pass. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Falls ihr es nachschauen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sehr schöner Pass. Martin, dein Moment des Spiels?
Wir dürfen ja auch Schweizer Szenen nehmen, haben wir gesagt. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, einfach weil es so lustig war und dem ganzen Schiedsrichter-Ding nochmal die Krone aufgesetzt hat. Die eine Szene, wo Musiala den Ball Richtung Seitenlinie hält, Anfang der zweiten Halbzeit rechts außen, und es kommt ein Schweizer von hinten an und haut ihn einfach von hinten komplett um. Ja, so komplett ohne Chance auf den Ball. Und der Schiri ist so, nö, das ist ganz normales Zweikampfverhalten.
Und der Schiedsrichter-Assistent aber auch, steht der Schiedsrichter vor und Musiala guckt ihn auch so an. Hey, Moment, Junge, wo warst du? Stimmt, das war wirklich sehr lustig, ja.
Das passt aber zu meiner generellen These, die ich immer habe, dass einfach Fouls von hinten einfach lächerlich bewertet werden. Aber ich sag vielleicht mal, scheiße, das ist wieder eine Schiedsrichterfehlentscheidung, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber die Balleroberung von Xhaka ging groß, weil wie häufig kriegst du Bälle gegen groß erobert und dann einfach auch so im offenen Raum einfach straightforward. Eigentlich ziemlich stark und auch so ein bisschen, weiß nicht, ein Hinweis darauf, dass selbst die, von denen man keine Fehler erwartet, manchmal auch Fehler machen, I guess.
Die Fehlbarkeit ist Toni Kroos.
Die Fehlbarkeit ist Toni Kroos. Genau, nachdem ich mein letzter Moment des Spiels die vermeintliche Unfehlbarkeit des Toni Kroos belegt hat, diskutieren wir dieses Mal auch die Fehlbarkeit des Toni Kroos, weil wir ja zu differenzierten Sichtweisen fähig sind. Und ich ja eigentlich, Gündogan-Hate wurde mir nachgesagt, ich wäre schon durchaus ein bisschen Schakka-Hater, aber der Abwehrarbeit von ihm heute war sehr, sehr gut.
Und das zeigt doch auch, dass wir einfach ein Produkt der Dialektik sind, dass wir in der einen Folge Toni Kroos positiv hervorheben und in der anderen ihn dann negativ thematisieren. Ja, mega gut. Das heißt, ihr habt mir jetzt das 1-1 übrig gelassen, oder was? Natürlich nehme ich dann, und das ist auch der einzige Moment des Spiels, eure sind ja total albern, meine ist natürlich der einzige, den man nehmen darf. Nein, ihr versteht es schon. Aber ich nehme das 1-1 von Niklas Füllkrug, das tatsächlich hier auch für ein bisschen Stimmung noch gesorgt hat, die vorher nicht da war. Und vielleicht ergibt das aber auch so eine Gewissheit. Also ich meine, bei diesem Turnier ist tatsächlich ein Achtel, also 12,5% aller Tore sind bisher in der 90. Minute oder später gefallen. 8 von 64 Toren. Ich meine, das ist eine Zahl der Leverkusen-Fans, die schmunzeln da leicht drüber, denken sich so, ach süß. Aber wer weiß, ob das vielleicht nochmal wichtig wird, dass man jetzt dieses Erlebnis schon mal hatte. Auch im Nationalteam kann das funktionieren. Und es ist die EM nicht nur der Eigentore, der Distanzschüsse, sondern auch der sehr späten Tore. Also nehmen wir Niklas Füllkrug und sein 1-1. Mensch, da haben wir es doch geschafft. Haben wir fast, zum Glück sind wir noch unter der Spielzeit geblieben, in der wir jetzt über dieses Spiel geredet haben. Martin Raffelt, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Spielverlagerung Academy ist das, wo ihr Martin buchen könnt, dass er euch Taktik erklärt. Ich empfehle es euch sehr. Geht auf spielverlagerung.com oder .de. Und
die Zukunft des Spiels, gerade frisch gelauncht.
Die Zukunft des Spiels. Also Martin, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne.
Wir hören uns dann nach dem Achtelfinale in Dortmund. Hoffentlich gibt es keine Verlängerung, dann nehmen wir noch später auf. Ich muss sagen, diese späten Aufnahmezeiten, sie nagen auch an meiner Konzentration.
Bist du wieder im Stadion?
Ja, weiß ich noch nicht. Man kann sich erst bewerben, wenn die Paarungen feststehen, aber ich hoffe es doch, dass ich da bin.
Wenn es in Dortmund ist, dann lass mal danach. Okay.
Ah ja, okay, sehr gut. Ah, cool.
Moderier erstmal ab, können wir gleich drüber.
Genau, machen wir gleich off air. Deswegen herzlichen Dank auch an Caro Küpper. Caro, danke, dass du hier durchgezogen hast. Du hattest heute einen sehr langen Sonntag. Danke, dass du wie immer mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Ja, danke auch an euch. Tatsächlich war mein Gehirn heute sehr, sehr langsam, aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben. Ich habe heute viel, viel gerackert. Nicht auf dem Fußballplatz, aber ansonsten nächstes Mal organisiere ich mir hier eine Cola oder irgendwas anderes mit Koffein und Zucker.
Nein, ich weiß, also A, Caro, du warst immer noch nicht langsamer als manche deutschen Spieler heute in der Entscheidungsfindung. Und B, es war ein Top-Niveau wie immer. Und jede Hörerin und jeder Hörer weiß doch, unter welchen Bedingungen wir hier aufnehmen. Ich meine, dass ich nicht mehr frisch bin jetzt zu dieser Zeit im Turnier, das merkt man doch auch an jeder Stelle, seien wir doch mal ehrlich. Also deswegen vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für euren Support. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Alois, bei Matthias D., beim Bierpatron, bei Nico, bei Christine M. und bei Mana09. Sie alle sind nicht nur Rasenfunk-Support, Supporterinnen, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de/supportersclub. Und da findet ihr auch alle Informationen, wie man uns unterstützen kann. Geht per PayPal, Kreditkarte, bei Banküberweisung und auch, indem man uns weiterempfiehlt. Bitte tut das, sagt anderen Leuten, dass es den Rasenfunk gibt. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.